Der kleine Text aus dem vergangenen Sommer, eine Zeitungskolumne über eine Gesellschaft ohne Polizei, sorgte für großen Wirbel. Der Innenminister drohte mit einer Strafanzeige. Der Deutsche Presserat hingegen sah in den Ausführungen von Hengame Yagubi Farah keinen Verstoß gegen den Pressekodex. Jetzt gibt es einen Deutschlandroman von Hengame Yagubi Farah. Eines unserer Themen im Büchermagazin. Willkommen, sagt Nils Beindker. Außerdem der neue Roman von Literatur-Nobelpreisträger Patrick Modiano, autobiografische Prosa des Norwegers Dag Solstad und Gedanken des einstigen Lichtung-Verlegers Hubert Ettel zur Frage: Wie hältst du es mit der Religion? Wir hören ein Hörspiel nach einem der großen Romane von Flaubert, gehen auf Rätseltour und machen gleich den Tag zur Nacht mit einer Graphic Novel von Jaroslav Rudisch aus Prag und Nicolas Mahler aus Wien. Erst aber Musik von Benjamin Biolay und Melville Poupeau. Encore cette fille qui m'appelle, elle n'arrête pas, me rappelle et me rappelle. Me rappelle sans cesse que si je la délaisse, oh, oh, elle fera un malheur. Oh, 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 elle tuera mon bonheur. Oh, 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 elle m'arrachera le cœur, écrira sur les toits tout ce qu'elle sait de moi. Sie hören Bayern 2 und den Divan. Die Literatur ist immer auch ein wunderbares Reich der Nachtgestalten. Sie wimmelt von Figuren, die durch die Dunkelheit ziehen und dabei über Zeit und Leben grübeln. Mit einer neuen Graphic Novel kommen nun zwei weitere Exemplare dieser eigenen Spezies hinzu. Sie ziehen durch das nächtliche Prag, von Bierstube zu Bierstube und beständig verfolgt vom Blues. Nachtgestalten heißt der Comic, geschrieben und gezeichnet vom tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudisch und vom österreichischen Cartoonisten Nicolas Mahler. Wir hatten dieser Tage Gelegenheit zum Gespräch, bei Tageslicht und digitaler Distanz und ohne Bier. Herzlich willkommen auf dem Divan und zunächst die Frage an Jaroslav Rudisch: Was fasziniert Sie denn am Thema der Nacht?
Ja, das sind vielleicht die Geschichten und auch diese Stille der Nacht. Und ich habe tatsächlich oder war tatsächlich mehrmals so unterwegs in der Nacht durch Prag, aber jetzt auch durch Berlin. Es ist eine andere Stadt immer, die man dort sieht. Und es sind nur ganz wenige Leute unterwegs, aber die unterwegs sind, tragen so eine Geschichte mit sich oft, so wie die beiden Nachtgestalten in unserem Roman.
Die Nacht eröffnet andere Geschichten. Nicolas Mahler, Sie haben die Bilder zu der Geschichte gezeichnet. Diese beiden Nachtgestalten, einander verbunden durch einen lange schon gehegten Liebeskummer. Die eine Figur lang und dünn, die andere klein und rund, beide mit großer Nase. Dazu schwarzes Papier, dunkle Fassaden, ein heller Mond und der helle Nachthimmel. Was macht die Nacht denn für Sie spannend?
Naja, für einen Zeichner ist es natürlich ideal, weil man relativ wenig zeichnen muss. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil man das meiste sieht man ja nicht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man das Schwarz der Nacht als Grundton nimmt, hat man natürlich große Möglichkeiten, Dinge herauszuarbeiten, die einem wichtig sind, dadurch, dass man sie einfach ins Licht taucht. Jedes Detail, das einem wichtig ist, kann man rausheben, einfach durch diesen Hell-Dunkel-Kontrast.
Aber Sie sagen, die Nacht ist dann nicht schwer zu zeichnen. Ich frage mich aber trotzdem mit Blick auf Ihre Bilder, ob es nicht doch schwer zu zeichnen war, das, was wir dann letztlich sehen können.
Naja, natürlich müsste ich jetzt sagen, ja, damit es nach viel Arbeit klingt. Aber es fällt mir sehr leicht, so in diesen Kontrasten zu denken. Also wahrscheinlich hat man Schwierigkeiten, wenn man nicht gut vereinfachen kann. Und dieses Vereinfachen fällt mir erstaunlich leicht. Es gibt schon Leute, die haben Schwierigkeiten. Also entweder mit dem Vereinfachen oder sich kurz zu fassen. Und für mich ist das der zwingende Weg, der mir ganz normal erscheint. Deswegen ist es nicht kein großer Aufwand für mich. Für mich kommt das ganz natürlich.
Fröhliche Zustimmung bei Jaroslav Rudisch. Jaroslav Rudisch, Ihre Geschichte und die von Ihnen und Nicolas Mahler kommt so heiter daher und ist dann doch so unendlich traurig. Der Liebeskummer, der Rückblick auf die einmal gemeinsam verehrte Hanna ist ja nur der Ausgangspunkt für den Spaziergang durch die Nacht, den Spaziergang von Kneipe zu Kneipe und ein nachtfüllendes Gespräch über Zeit, über Vergangenheit und Geschichte. Jaroslav Rudisch, wie kam diese Geschichte, die uns ja unweigerlich ins 20. Jahrhundert führt, zu Ihnen?
Ja, aus vielen Kneipengesprächen. Also da tauchen wirklich Geschichten, die ich mal irgendwo abgehört habe. Ich warte immer in einem Wirtshaus auf eine Geschichte, auf eine Dialogszene, auf ein paar Sätze, die ich mir dann aufschreibe und dann weitererzähle. Und so sind wirklich die kleinen Geschichten zu, die dann zu Nachtgestalten führen, entstanden. Ich habe Nicolas mehrere Geschichten von mir geschickt und der hat die wirklich, wie er sagt, also die sehr vereinfacht, aber das meine ich gut, weil ich bin auch einer, der gerne erzählt und viel erzählt und brauche immer einen strengen Lektor, der einfach das alles wegkürzt. Und ich finde großartig, wie Nicolas quasi die Dramaturgie der Geschichte übernommen hat. Aber kurz und knapp, die Geschichten habe ich auch zwischen Prag und Berlin und Wien in den Kneipen, bei Biergesprächen, in der Tat mit Freunden oder auch mit Fremden geschnappt und weitererzählt.
Insofern wird das eine große, eine mitteleuropäische Geschichte. Einer der beiden Zecher ist Historiker. Er hat promoviert über die Schlacht von Austerlitz und weiß nun, wer Geschichte studiert, um die Welt und den ganzen menschlichen Irrsinn zu verstehen. Der irrt gewaltig. Das heißt dann auch, man kann die Welt nicht verstehen, auch nicht, wenn man alles über die Geschichte weiß. In solchen Betrachtungen höre ich selbst Thomas Bernhard. Nicolas Mahler, Sie haben etliche Comics nach Texten von Thomas Bernhard gezeichnet und gerade auch ja eine korrekte Biografie dieses großartigen Erzählers veröffentlicht. Merken Sie auch eine Nähe zur Gedankenwelt von Thomas Bernhard?
Naja, wahrscheinlich so in der Grundstimmung. Also von diesem ausgehend von etwas Dunklem, das eigentlich schon einerseits das Dunkle schon in einer gewissen Weise zu zelebrieren. Und durch dieses Zelebrieren und durch das Betonen des Dunklen kann das Dunkle auf einmal auch sehr witzig sein. Also das ist so ein Thomas-Bernhard-Effekt, könnte man vielleicht sagen.
Jaroslav Rudisch, Sie sitzen in Prag. Welche Rolle spielt für Sie Thomas Bernhard?
Ja, ich mag ihn sehr. Ich lache auch viel, wenn ich Thomas Bernhard lese. Ich mag auch eben Nicolas Comics-Adaptionen auch sehr. Die alten Meister nach Thomas Bernhard von Nicolas Mahler. Das ist für mich eine der schönsten Comic- oder Geschichten, also Graphic Novels, die ich kenne. Und ich schätze wirklich diese dunkle und aber fast wiederum durch die ganzen Überdrehungen auch fast so humoristische und sarkastische Seite von Thomas Bernhard. Und ich habe ein Buch vor 2 Jahren herausgebracht, Winterbergs letzte Reise. Und da ist auch so ein Mann, oder gibt es auch einen Mann, der an der Geschichte leidet. Und dieses Thema Geschichte, die große Geschichte und die kleine Geschichte, diese in der Tat die große Geschichte, die man nicht verstehen kann, auch wenn man so viel darüber weiß und so viel liest, darüber gelesen hat, das ist in der Tat, was mich auch beschäftigt. Ja. Ich habe ja selber Geschichte studiert, viele Bücher gelesen und immer wieder bin ich am Scheitern, wenn ich was erklären möchte, wenn ich was irgendwie wirklich begreifen möchte. Vielleicht kann man diesen ganzen Wahnsinn überhaupt nicht begreifen. Vielleicht ist man zu diesem Scheitern verdammt, so wie eben eine von unseren Nachtgestalten, eine der Figuren.
Wie ja überhaupt die Geschichte des 20. Jahrhunderts für Sie, Jaroslav Rudisch, ein großes Thema im Schreiben ist. Ein Gespräch mit Jaroslav Rudisch in Prag und Nicolas Mahler in Wien im Divan auf Bayern 2 über die gemeinsame Graphic Novel Nachtgestalten. Der nächtliche Dialog in den Bierstuben ebenso auf dem Weg von einer zur anderen berührt. die Unmöglichkeit der Geschichte zu entkommen. Wir haben das ja schon kurz thematisiert. Für mich selbst wäre das das Zentrum. Aber darum herum gibt es wieder so viel anderes, auch Komisches, wenn man so will, eine Gegenwelt zur harten Realität der Vergangenheit. Die beiden Zecher überlegen etwa, wie es wäre, im nächsten Leben ein Wiesen zu sein und seine Ruhe in den polnischen Wäldern zu haben. Ebenso erzählen sie von Verschwörungstheorien, die Welt sei besetzt von Außerirdischen, und sie fachsimpeln über den Spruch, darauf pinkeln die Eulen. Er stammt vom Großvater des kleinen Zechers, der Förster im Böhmerwald war. Wie wichtig ist bei aller Tragik eine komische Brechung, Herr Rudisch?
Ja, das ist für mich immer die absolute Rettung. Ja. Die beiden Sprüche und die beiden Geschichten habe ich auch gehört. Die wurden mir von einem Freund erzählt. Und auch das kann man sich einfach doch nicht ausdenken, dass einer in Prag darüber träumt, mit den Wisenten irgendwo im polnischen Owa zu verschwinden, um sich da als Mensch zu retten von dem Selbstmord, ja, und Untergang. Und das Humor ist in der Tat, was uns auch vielleicht bleibt. Und ich suche immer auch in den Romanen, die ich mag, und in den Graphic Novels, auch in den Filmen nach Humor. Und ich vertrage eigentlich nicht Geschichten, wo es keinen Humor gibt. Da schalte ich in der Tat oft sehr schnell aus. Ja. Also das gehört einfach zu mir, zu uns. Und Gott sei Dank haben wir den Humor genau in diesen sehr schrägen und düsteren Zeiten.
Nikolaus Mahler, ich nehme an, da stimmen Sie zu, oder?
Ja, natürlich stimme ich zu. Und vor allem, wie Sie gesagt haben, die Brechung ist es ja natürlich immer. Also wenn was nur witzig ist und auf einer Schiene des Lustigen dahinfahrt, schalte ich dann auch ab. Es muss schon immer, irgendwas muss ich schon tun. Und wenn man jetzt auch direkt über die Geschichte spricht, also die Geschichte der Nachtgestalten, ist ja auch immer so eine Brechung von dieser Geschichte der Menschheit, kann man sagen, zu den ganz kleinen Geschichten des Alltags. Also es wechselt ja dauernd vom Ernsten zum Komischen und vom übermächtig Großen zum ganz banalen Kleinen. Und dieses Hin und Her ist das, was mich eigentlich gereizt hat an der Geschichte. Und dass die Dialoge einfach wirklich, wirklich witzig sind, finde ich. Und das ist ein Ding, das ist relativ schwer zu machen. Witzige Dialoge, die nicht blöd sind.
Jaroslav Rudisch?
Ja, nee, ich freue mich wirklich so, dass das wieder möglich wird. Und ich warte auf diesen Moment, wo die Wirtshäuser wieder aufmachen. Und ich stürze mich dorthin, nicht nur, dass ich da unbedingt ein Bierchen trinken möchte, aber auch, weil dort man sich diese Geschichten auch schnappen kann. Ja. Ich warte auf die Geschichten sozusagen und leide jetzt ein bisschen darunter, dass man eben so wenig unter den Menschen sein kann und so wenig abhören kann und so wenig ins Gespräch kommt, und alle sind so ein bisschen auf der Flucht, jeder hat jetzt so ein bisschen Angst, dass der andere ihn ansteckt, wenn man jemanden so anspricht, und das ist natürlich schrecklich. Also ich freue mich wirklich, dass wir uns alle nach Corona in einem Wirtshaus treffen.
Da sind Sie vermutlich nicht allein. Zu Gast auf dem Divan der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudisch und der österreichische Comiczeichner und Karikaturist Nikolaus Mahler. Nachtgestalten heißt ihre gemeinsame Graphic Novel. Sie ist im Luchterhand Verlag erschienen. Morgen am Abend ist die digitale Buchpremiere im Stuttgarter Literaturhaus. Und ich hoffe, wir dürfen Sie beide irgendwann auch zusammen in Bayern begrüßen. Zum Ende noch die Frage, Nikolaus Mahler. Ihre Bilder wirken so wunderbar leicht bei aller Schwere der Geschichte. Wie schwer war es, den Text von Jaroslav Rudisch grafisch zu erzählen?
Naja, es war einfach ein sich einlassen auf den Text, und wenn man Text adaptiert, muss man halt immer ganz viele Entscheidungen treffen, und man muss sich überlegen, wie man verhindern kann, dass man den Text nicht verdoppelt oder erdrückt. Und bei der Geschichte war ja der Dialog so im Vordergrund, dass ich relativ schnell mich entschlossen habe, die Bilder so zurückzunehmen, dass der Dialog wirklich glänzen kann. Das ist ja auch ein Vorteil vom Comic, dass man einen Dialog wirklich zum Glänzen bringen kann, indem man ihn schön in kleine Segmente zerteilen kann, sogar einzelne Worte betonen kann, was man ja in einem Roman oder Kurzgeschichte nicht so gut kann. Und das war einfach meine Entscheidung. Ich wollte einfach den Dialog in den Vordergrund schieben und das Bild relativ zurücknehmen. Und wenn man eine Bildgestaltung macht, die sehr wiederholend ist, ist es für den Leser sehr einfach, sich auf den Dialog zu konzentrieren. Und so bin ich eigentlich auf diese gleichbleibende Einstellung gekommen, die sich ja das ganze Buch über nicht verändert. Also man kommt ja den Figuren nicht näher, sondern man ist immer gleich weit weg, mit der Möglichkeit dadurch den Text viel stärker aufzunehmen.
Und umgekehrt, Jaroslav Rudisch, haben die Dialoge noch Gestalt angenommen? Sind sie gewachsen, während Nicolas Mahler gezeichnet hat?
Ich meine, durch diese Stimmung hat das natürlich wirklich was Besonderes gewonnen und bekommen. Ich mag sehr die reduzierte Art, wie Nicolas erzählen kann. Ja? Also das finde ich toll. Und ich fand es auch super, dass wir uns sofort irgendwie verstanden haben. Wir kennen uns schon so eine Weile. Wir treffen uns immer wieder in Wien, wenn ich da bin, und gehen eben Schnitzel essen und Bier trinken und plaudern. Und das ist so fast so nebenbei passiert. Das war jetzt gerade nicht so, wir müssen jetzt unbedingt was machen. Nein, es hat einfach Spaß gemacht und davon lebt das, finde ich, ja, dass das so einfach wie vom Allein entstanden ist. Und ich hoffe sehr, dass das auch davon lebt und dadurch lebt, ja.
Unbedingt. Meine Herren, ich wünsche Ihnen, dass Sie in absehbarer Zeit wieder zusammen auf einer Bühne sitzen und im Anschluss daran ein Bier trinken können oder auch ein Schnitzel dazu genießen können. Jaroslav Rudisch in Prag und Nicolas Mahler in Wien, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit.
Danke auch. Tschüss.
Ciao.
Von den nächtlichen Streifzügen durch Prag in eine andere europäische Metropole und zu den Romanen des französischen Literaturnobelpreisträgers Patrick Modiano. Sein Werk ist voller Spaziergänger. Ihre Wege durch die Stadt sind stets verbunden mit Erkundungen der Vergangenheit und den in ihr angesiedelten verborgenen Geschichten. Unsichtbare Tinte, der neue Roman von Patrick Modiano, setzt dieses erzählerische Modell fort. Bernd Noack.
Was wäre Patrick Modiano ohne Paris? Die Stadt spielt in allen Büchern des französischen Literaturnobelpreisträgers von 2014 eine gleichberechtigte Rolle mit den Figuren, die in ihr auf- und abtauchen. Modiano ist literarischer Vermesser der Metropole, die er in abseitigen Winkeln und an unscheinbaren Schauplätzen aufsucht. Hier verirren sich die Personen und verstecken sich vor ihrer Vergangenheit, in der der Autor sie in seinen zu Wörtern und Sätzen gewordenen Straßenkarten nachspüren lässt. Unsichtbare Tinte, die wieder von Elisabeth Edel-Souverän ins Deutsche übertragene letzte Erzählung Modianos, ist angesiedelt in Arrondissements, in die es die normalen Touristen selten zieht. Dass sich Paris gerade hier zu seinem Nachteil verändert, Abbrüche und Bausünden das Bild der Stadt verschandeln, man vertraut es nicht mehr wiederentdeckt, ist dem Autor auch diesmal wieder kleine Anmerkungen wert, die leise klagend eingestreut werden. In den Vierteln zwischen Banlieue und Eiffelturm macht sich der junge Jean Hébin auf die Suche nach einer verschwundenen Frau, von der er nicht viel mehr weiß als den Namen und zwei Adressen, unter denen sie früher zu finden gewesen war. Hébin handelt im Auftrag einer dubiosen Agentur, die den Mann, der eigentlich Schriftsteller werden will, anscheinend nur in Ermangelung sinnvollerer Fälle zur Recherche ausschickt.
Ich glaube, diese Geschichte ist uninteressant. Macht viel Arbeit für nichts und wieder nichts.
Doch wie stets bei Modiano, in dessen schmalen Romanen aus einer Banalität ungeahnte Zusammenhänge erwachsen, wird auch in Unsichtbare Tinte der Erzähler selber in die Biografie der Unbekannten von Dessaine hineingezogen. Je mehr Puzzlesteine aus dem unvollständigen Leben der Noël Lefebvre er zusammensucht, desto erstaunter ist er, dass es da ganz persönliche Verbindungen zwischen ihm und dem Subjekt seiner erwachenden Begierde gibt. Er trifft nicht nur auf Menschen, die auf die unterschiedlichste Weise mit der Existenz der Verschwundenen verbunden waren, sie öffnen auch ihm die Augen und den Zugang zu Erinnerungen.
Er hatte vielleicht erraten, wie sehr ich verwickelt war in diese Geschichte. Und mit wenigen Worten hätte er mir ihre kleinsten Einzelheiten enthüllen und mich aufklären können über mich selbst.
Die Suche nach Noël dauert schließlich 3 Jahrzehnte und endet in Rom in einer Galerie, in der, wie durch ein Wunder, auf alten Schwarz-Weiß-Fotos die Gesichter von Menschen auftauchen, die sich selber dem Vergessen anheimgegeben haben. Modianos Trick ist es einmal mehr, aus einer unspektakulären Tatsache ein Geheimnis zu machen. Und umgekehrt. Denn eigentlich ist diese Geschichte gar nicht das Erzählen wert. Hier geschieht kein Verbrechen, hier wird nicht von Rätselhaftem aus einer undurchsichtigen anderen Zeit berichtet, hier will nicht jemand eine Phase auslöschen, die ihm lästig ist, vielleicht sogar noch gefährlich werden könnte. Ein Mensch nimmt sich ganz einfach aus der Gegenwart zurück, beginnt für die Zukunft ein neues Leben, legt keinen Wert auf Abschied, versäumt Erklärungen. Als wäre es das Normalste auf der Welt, sein Leben noch einmal grundlegend zu ändern. Der Rechercheur aber respektiert das. Er gibt sich in Rom nicht zu erkennen, erinnert nicht an eine gemeinsame Kindheit und erzählt auch nicht von seiner Spurensuche. Das Aufdecken des Verborgenen überlässt er Noël, die nur ahnt, dass jemand ihrer alten Identität, die sie selber schon beinahe vergessen hat, nachforscht, die verhedderten Fäden ihres Lebens entwirren könnte. Die letzten Zeilen im Buch lassen alles offen.
Und er? Hatte er sie wiedererkannt? Sie wusste es nicht. Morgen würde sie als Erste reden, ihm alles erklären.
Patrick Modiano bleibt auch in Unsichtbare Tinte ein Meister des Beiläufigen. Er bleibt mit seiner knappen, poetisch klaren Sprache der altmodischen Lust des linearen Erzählens treu, in das sich die Bruchstücke aus dem Unterbewusstsein einschleichen. Die Vergangenheit überlagert die Gegenwart. Geträumtes wird real und Wirklichkeit wird verschleiert. Unerhörtes wird so en passant eingestreut, wie Nebensächliches sich als Schlüssel zur Enttarnung des wahren Gesichts erweist. Modianos Kunst ist so mit der des Fotografen vergleichbar, dem die modernen elektronischen Möglichkeiten der heutigen Kameras suspekt sind. In einer kleinen Poetologie erklärt der Autor, wie er seine Bücher schreibt und wie sie nie zustande kommen würden. Die nachprüfbar genauen Pariser Orte etwa sucht er sich nicht bequem im Internet zusammen.
Denn sonst bestünde kein Grund mehr, ein Buch zu schreiben. Es genügte, Sätze abzumalen, die auf einem Bildschirm erscheinen, ohne die kleinste Anstrengung der Fantasie.
Und wie bei einem digitalen Foto würde man nicht mehr sehen, dass sich ein Bild in der Dunkelkammer langsam entwickelt und entzifferbar wird. Das Analoge ist Patrick Modianos Passion. Er will bei der Überraschung präsent sein, wenn sich auf einem weißen Blatt die Konturen einer Geschichte zeigen. Gespannt folgt er dem Unerwarteten.
Ich spreche weiterhin mit niemand. Außerdem muss ich sehen, wie in dieser Art Dunkelkammer der Einsamkeit meine Bücher leben, bevor ich sie schreibe.
Unsichtbare Tinte, der neue Roman von Patrick Modiano, aus dem Französischen von Elisabeth Edel, erschienen bei Hansa zum Preis von 19 Euro, hier vorgestellt von Bernd Noack. Elisabeth Edel zählt zu den bekanntesten Übersetzerinnen der Gegenwart und hat auch einige der großen französischen Autoren aus dem 19. Jahrhundert neu ins Deutsch übertragen, darunter Gustave Flaubert. Seiner L'éducation sentimentale hat sie jüngst einen spannenden Titel verpasst. Lehrjahre der Männlichkeit statt, wie oft üblich, Erziehung des Herzens. Aus dieser Übertragung, erschienen im vergangenen Jahr, ist ein Hörspiel mit einer tollen Besetzung entstanden. Der Hörbuchtipp von Kirsten Böttcher.
Auf einem Schiff unweit von Paris im Jahr 1840. Frédéric Moreau, 18 Jahre jung, mit langen Haaren und Skizzenblock unterm Arm, verliebt sich lebenslänglich in Marie Arnoux, leider verheiratet mit einem rotgestiefelten Kunsthändler.
Nie zuvor habe ich so schimmernd braune Haut gesehen, so verführerischen Wuchs, so zierlich schlanke Finger, durchdrungen von Licht.
Er betrachtete ihr Nähkörbchen voller Staunen, als etwas Ungeheures. Wie mochte ihr Name sein? Ihr Zuhause, ihr Leben, ihre Vergangenheit.
Frédéric, der provinzielle Bourgeois mit großen Hoffnungen, will mit seinem weniger betuchten Freund Delaurier in Paris Karriere machen. Frédéric versucht sich als Walter Scott Frankreichs, als Jurist, Maler, Abgeordneter, sogar als reicher Erbe. Und doch scheitert er immer wieder an mediokrer Haltungslosigkeit, lenkt sich ab, vertändelt und verträumt.
Alle Frauen erinnerten ihn an diese eine.
Was soll ich tun?
Oh, tausend Teufel, was hast du?
Frédéric litt an den Nerven. Delaurier glaubte kein Wort, Angesichts solcher Pein fühlte er seine Zärtlichkeit wieder erwachen und er tröstete ihn.
Du verdirbst mir meinen Frederik. Ich will den Alten wieder haben. Also, rauch eine Pfeife, du Esel.
Da.
Gustave Flaubert schwebte ein umgekehrter Bildungsroman vor für die 1869 erschienene Education Sentimentale. Und tatsächlich kreisen die Lehrjahre vor allem um Geld und danach um Kunst, Liebe, Politik. Das gilt nicht nur für die zwei Freunde, sondern für sämtliche, und das sind viele Figuren des 600-Seiten-Romans, in dem mit ätzender Ironie große Gesten als Posen entblättert werden. Musterbeispiel Frederik tröstet sich zumeist parallel mit mindestens zwei anderen Frauen oder führt seine Mätresse durch die Schlosssäle von Fontainebleau, während in Paris blutige Revolutionskämpfe stattfinden.
Ein bisschen Curaçao, hm?
Wie Sie möchten.
Und die Republik. Ah, da wird sich schon alles einrenken.
Und sich vergessend rühmte er Rosanettes Vorzüge.
Verglichen mit meiner Frau, das ist etwas ganz anderes. So schöne Schenkel gibt's nur einmal.
Auf Ihr Wohl.
Großer Respekt gebührt dem eigentlich unvorstellbaren Transfer von Flauberts breit gefächertem Gesellschaftsporträt in ein nur fünfstündiges Hörspiel. SWR-Chefdramaturg Manfred Hess hat die erlebte Rede klug umverteilt in perspektivische Wechsel zwischen Erzählerinnenstimme, Szene und innerem Monolog. In bewährter Tradition seiner früheren literarischen Hörspielarbeiten à la Forsyth-Saga, Dr. Faustus oder Manhattan Transfer kleckert Regisseur Leo Koppelmann nicht. Beeindruckend bombastisch ist die Geräuschkulisse, das Sprecherensemble exquisit. Um nur einige zu nennen, Patrick Güldenberg, Jörg Hartmann, Gudrun Landgräbe, Maren Eggert, Franz Petzold, Laura Mehr und als Grande Dame erzählt Senta Berger mit sanft-sonorer Stimme. Letztere wird leider oft von Peter Kaisers Dichterkomposition fast weggedrängelt.
Alle beide haben wir es verpfuscht.
Der eine mit seinem Traum von der Liebe, wie der andere mit seinem Traum von der Macht. Wo lag die Ursache?
Ich hatte zu viel Logik und du zu viel Gefühl.
Fast drei Jahrzehnte später sind sich die reminiszierenden männlichen Antihelden einig in der Frage, was ihr Leben ausgemacht hat. Tragisch und erschütternd menschlich, bis heute.
Kirsten Böttcher über die Hörspielinszenierung von Gustave Flauberts Roman Lehrjahre der Männlichkeit, produziert vom SWR mit Senta Berger, Patrick Güldenberg, Jörg Hartmann und vielen anderen, erschienen auf 4 CDs beim Audioverlag. When did I become your public property? I was only trying to drink my morning coffee. When did you assume that I like the ice on me? And I disappeared from the earth, and now I really see. See, people have it worse than me, and I should be complaining. But the recognition of my face had really got me. The ladder, but you should be, 'cause I'm rising, and you don't see the heart within, and the human that's been dying. But I'll show you the good and bad. Sometimes you gotta take a second look at the view. Sie hören Bayern 2 und das Büchermagazin Divan, hier mit Musik von Tesh Sultana aus Australien. Blame it on Society.
Ich glaube, wenn man vor allem so journalistische Texte geschrieben hat oder einfach andere Genre, noch nicht so einen längeren Roman, dann ist das Debüt schon so besonders aufregend, weil man so denkt, okay, das ist jetzt der Punkt, wo Leute merken, ob ich schreiben kann oder nicht. Und wenn das Fazit ist, ich kann nicht schreiben, dann weiß ich gar nicht, wie ich mein Leben weiterleben soll. Oder nein, das klingt jetzt so dramatisch, aber so, das wäre schon so ein harter Schlag, aber das war halt nichts, was ich ausgeschlossen habe.
Das sagt Hengameh Yagubifara über den keineswegs kleinen Schritt von nicht immer folgenlosen journalistischen Texten zur Literatur und zum ersten Roman. Ministerium der Träume heißt das Debüt. Es erzählt die Geschichte einer Familie in Deutschland und ebenso von rassistischer und rechtsextremer Gewalt. Stefanie Metzger über eine besondere Vermessung unserer Gegenwart.
Dass Liebe nicht wehtun muss, weiß ich schon. Aber ich kenne keine Liebe ohne Schmerz. Denn wie soll man Zuneigung ausdrücken, wenn nicht durch einen blauen Fleck? Nicht umsonst sehen Blutergüsse aus wie das Weltall. Sie symbolisieren die unendliche Tiefe der Gefühle, die Intensität, egal ob Liebe oder Hass. Beides liegt so nah beieinander, dass es schwer ist, in das eine zu greifen und das andere nicht zu berühren.
Sätze voller kalter Poesie, hart, direkt, schonungslos. Wie so viele im Roman »Ministerium der Träume« von Hengameh Yagubifara. Plötzlich stechen sie hervor aus einer Prosa, die gekonnt wechselt zwischen anschaulichen Beschreibungen, lebendigen Dialogen, handlungsgetriebener Erzählung und den Albträumen.
Meine Panik ist ein geplatztes Rohr. Sie bricht über mich herein. Erst fällt sie mir auf den Kopf, dann stehe ich mit dem ganzen Körper im Abwasser, umgeben von Ratten.
Nasrin Besadi erlebt sie in ihren Träumen immer wieder, die Panik. Da ist der Telefonanruf mit der Nachricht von der Ermordung des Vaters im Iran. Er blieb zurück, als Nasrin, ihre Mutter und ihre Schwester nach Deutschland flohen. Da ist die Warteschlange, in die sich die Ankommenden in Deutschland einzureihen hatten. Und da sind die Scheinwerfer eines Autos. Vielleicht die des Wohnmobils, in dem Nasrin mit 12 vergewaltigt wurde. Albträume sind Begleiter dieser Protagonistin, die nach dem Tod ihrer Schwester durch einen vermeintlichen Autounfall eine Recherche nach den Hintergründen beginnt. Selbstmord könnte es gewesen sein. Die Polizei ermittelt halbherzig im migrantischen Milieu. Nasrin will den tatsächlichen Gründen auf die Spur kommen. Ihre Suche wird auch zur Rückkehr in ihre Jugend in Lübeck, voller Erfahrungen von Rassismus, sexualisierter Gewalt und Einsamkeit. Aber auch von Freundschaft, Solidarität und Liebe.
Sie müssen keine lesbische, migrantische Türsteherin sein, um die Gefühle dieser Figur nachvollziehen zu können, weil es eben Motive sind oder Gefühle sind oder Erfahrungen sind, die fast alle Menschen kennen auf verschiedene Arten. Und mir ging es darum, dass diese Identitätsebene überwunden werden soll, aber nicht, indem ich sie nicht benenne, sondern indem Leute, trotzdem sie wissen, dass sie so unterschiedlich zur Figur sind, sich mit ihr identifizieren können.
Hengameh Yagubifara wirft mit Nasrin, der queeren Türsteherin in Berlin mit migrantischen Wurzeln, eine ganz spezifische Perspektive auf die deutsche Gesellschaft und ihre jüngere Geschichte, die doch allgemein sein könnte. Rechte Gewalt und Rechtsextremismus sind darin seit den 1980er Jahren ein Kontinuum. In der queeren Community stößt Nasrin dagegen auf Freundschaft und Verbündete. Es ist eine Perspektive, die auch Yagubifara nahe ist, sich aber nicht mit ihr deckt. Die Romanfigur Nasrin ist älter, hat das Gefühl der Bedrohung für Migrantinnen über die Jahre hinweg erlebt. Aber auch im eigenen Milieu, vor allem ihrer Mutter gegenüber, fühlt sich Nasrin fremd. Als sie nach dem Tod der Schwester die Verantwortung für ihre Nichte übernimmt, muss sie plötzlich reflektieren, was es heißt, jemanden selbstbewusst zu machen, der in den Augen der Mehrheitsgesellschaft immer irgendwie anders ist. Sie will es besser machen als ihre Mutter, die sich nach dem Tod des Ehemanns völlig abkapselte und nichts anderes für sich und ihre Töchter wünschte als Anpassung. Aber eigentlich, sagt Hengame Yagubi Farah, ist es umgekehrt. Die Mehrheitsgesellschaft ist in der Pflicht, Solidarität zu üben, ob man Erfahrungen teilt oder nicht.
Ja, Solidarität sollte ja nicht darauf basieren, ob man mit jemandem mitfühlen kann und sich deswegen mit der Person solidarisiert, sondern weil man erkennt, der Person wird Unrecht angetan. Und selbst wenn mich das nicht betrifft, stelle ich mich dagegen. Weil ich darin erkenne, dass wenn es eine Person betrifft, betrifft es uns eigentlich doch auch alle. Weil das ist das Verständnis von einer Gesellschaft, die Person dann hat, die mit Vernunft zusammenhängt und eben nicht zwangsläufig mit Empathie.
Trotzdem erzeugt Ministerium der Träume eben dies, Empathie. Was schwer und schmerzvoll klingt, ist eingebunden in eine höchst lesenswerte Mischung aus Witz und Spannung. Neben der spröden und dunklen Poesie, die mit Songzitaten, Slang und Einsprengseln auf Farsi arbeitet, lebt die Ich-Erzählung auch von zugespitzten Beobachtungen und einem zu kräftigen Plot, der gegen Ende ins Absurde kippt.
Ich meine, spätestens das letzte Jahr hat mir gezeigt, wie absurd das Leben sein kann. Und ich liebe auch, wenn man so fast schon campmäßig mit so Genre-Fiction umgeht und so verschiedene Genres verblendet, aber auf so einen Punkt bringt, wo es einfach nur noch absurd ist. Und da muss auch auf jeden Fall Witz mit rein. Und Witz ist einfach auch ein gutes Kissen gegen Schmerz. Und es gibt super viel Schmerz in dem Roman.
Tatsächlich wird Nasrin herausfinden, dass sich der Tod ihrer Schwester einreiht in die Geschichte rechtsextremer Gewalt in Deutschland. Aber wie beim Lesen dieses gelungenen Debüts einiges nicht immer aufgeschlüsselt werden kann, bleiben auch bei Nasrin Lücken in der Gewissheit.
Auf der sprachlichen Ebene passiert das, was in dem Plot für die Protagonistin passiert, und zwar, dass nicht alles immer verstanden wird und es auch nicht den Anspruch darauf gibt, dass man alles verstehen kann.
Mit dem Ministerium der Träume, dieser großen Metapher für Nasrins Kopf, rückt eine besondere Erfahrungswelt nahe. Kennen oder in Gänze verstehen muss man sie nicht, um zu begreifen, dass wir noch längst nicht in einer offenen und gewaltfreien Gesellschaft leben.
Ministerium der Träume. Hengame Yagubi Farahs Romandebüt ist erschienen im Blumenbar Verlag für 22 Euro. Ein Beitrag von Stefanie Metzger. Die Liebe der Leserinnen und Leser in Deutschland für die norwegische Literatur ist groß, und das nicht erst seit dem Gastlandauftritt auf der Frankfurter Buchmesse im Jahr 2019, in einer gefühlt so weit zurückliegenden Zeit. Zu den wichtigen Erzählern aus dem Norden Europas gehört Dag Solstad, ein Schriftsteller mit einer durchaus bewegten Biografie. Seine Bücher erscheinen seit vielen Jahren in deutscher Übersetzung im Dürlemann Verlag. Mit dem Roman 16.07.41 gibt es nun einen Band, der zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater führt. Katrin Hillgruber.
Der norwegische Schriftsteller Dag Solstad sagt über sich, sein ganzes Leben bestehe aus Schrift. Außerdem hegt er eine Leidenschaft für Zahlen. Der sogenannte Autor Dag Solstad führt als Ich-Erzähler durch einen Roman, dessen Titel 16.07.41 nicht knapper sein könnte. Am 16. Juli 1941 wurde Dag Solstad geboren. Der Roman beginnt im Sommer 2000 mit einer Reise des Verfassers nach Deutschland. Solstads Frau Therese Bjørnebø ist eine renommierte Dramaturgin und Theaterpublizistin. Sie überredete ihn dazu, eine Zeit lang nach Berlin-Kreuzberg zu ziehen, unweit des Landwehrkanals. Auf dem Flug erscheint dem Passagier auf einem imposanten Wolkenturm sein Vater Ole Modal Solstad. Der erfolglose Erfinder eines Spielzeugfallschirms erlag früh einer Herzkrankheit. Sein jüngerer Sohn Dag war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 11. Im Rückblick erkennt er:
Ich muss es einfach zugeben. Seit Vaters Tod war ich nicht mehr ich selbst. Ich war der Autor Dag Solstad. Ich hatte eine Aufgabe zu erfüllen, und die habe ich noch nicht vollendet.
Auch wenn er über sein frühes literarisches Vorbild Knut Hamsun spricht, erwähnt Dag Solstad seinen Vater.
Ja, jeg er en stor... Altså, jeg ble forfattet på grunn av Knut Hamsuns ungdoms...
Wegen Knut Hamsuns frühen Büchern wie Hunger oder Pan bin ich Schriftsteller geworden. Ich habe mit 16 begonnen, Knut Hamsun zu lesen. Als er 1952 gestorben ist, da war ich 11, habe ich ein Foto von ihm in der Zeitung gesehen und meinen Vater gefragt, wer das ist. Er sagte, das sei ein Nazi gewesen, was im Norwegen der 1950er Jahre das allergrößte Verbrechen darstellte. Für mich gehört es aber zum surrealen Charakter der Literatur, im Schreiben frei zu sein. Es handelt sich um nicht weniger als das Mirakel der Dichtung.
Die Vaterepiphanie während des Flugs grundiert 16.07.41 und weist dem meandernden Text schließlich doch eine Richtung. Der Roman stellt ein Memoir in zwei Hälften dar. Er besteht aus einem für Solstad typischen, nämlich sanft absurden und sehr berührenden Teil in Norwegen, dem ein längerer, mitunter langatmiger bis banaler Berliner Teil vorausgeht. Der Schriftsteller versteht zwar Deutsch, spricht es aber bis heute nicht. Dadurch erlebt der ausdauernde Spaziergänger und Kaffeehausbesucher so manches vergnügliche Missverständnis. Vor allem bewahrt ihn die fehlende Kenntnis der Landessprache davor, seine kauzigen ideologischen Behauptungen mit der Wirklichkeit abgleichen zu müssen. Ostberlin hat es dem einstigen Maoisten und DDR-Sympathisanten besonders angetan, sodass er sich zu frivolen Behauptungen versteigt.
Erneut nahm ich die sowjetische Fußgängerunterführung am Alexanderplatz, um mich in das zutiefst humanistische Dreieck zu stürzen, das von den Straßen Friedrichstraße, Torstraße, Karl-Liebknecht-Straße unter den Linden begrenzt wurde. Die meisten, die sich innerhalb dieses Dreiecks bewegen, sind Theatergänger. Es sind die Unterdrückten der DDR, die das Wesentliche begriffen haben. Sie spüren die Trennung. Dass es zu menschlichen Erkenntnissen verhilft, im Kommunismus unterdrückt gewesen zu sein, die von keiner westlichen Freiheit ersetzt werden können.
Solche Gedanken macht sich der privilegierte freie Literat, als den er sich selbst bezeichnet, unentwegt, bis ihn ein Vortrag in der Heimat aus seinen Gedanken reißt. Dax Solstads Romane wie Scham und Würde, deren Kenntnis deutschsprachige Leserinnen und Leser seit vielen Jahren Ina Kronenbergers Übersetzungen für den Dörlemann Verlag verdanken, handeln im Kern von der radikalen Suche nach Wahrheit. Dazu kehren sich die stets etwas linkischen Protagonisten auf provokante Weise von der Welt ab, indem sie Konventionen missachten. Das vollzieht sich jedoch keineswegs als lauter Protest, sondern in aller Stille. Die jeweilige Hauptperson verpasst oder verwechselt etwas oder versteht etwas falsch. So auch in 16.07.41. Der Ich-Erzähler Dax Solstad versäumt das Klassentreffen in seiner Heimatstadt Sandefjord zum 40. Abiturjubiläum, da er die Adresse des Lokals vergessen hat. Angeheitert stolpert er durch die Sommernacht, bis er vor seinem bescheidenen Elternhaus steht. Durch das erleuchtete Fenster sieht er seine Klassenkameraden, traut sich aber nicht hinein. Und mitten in dieser eigentümlichen Szene wird der Ich-Erzähler erneut von der schmachvollen Erinnerung an seinen Vater übermannt, an die Demütigung des genialischen Erfinders, der kein einziges Patent verkaufen konnte. Der Roman 16.07.41 ist bereits 2002 im Original erschienen. Wie Dax Solstad darin das Andenken des Vaters mit seiner eigenen Genese als Schriftsteller verknüpft, ist ein großes Leseerlebnis mit einer nicht unbedingt zwingenden Berliner Garnitur.
Dag Solstad, 16.07.41, aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger und erschienen bei Dörlemann zum Preis von 22 Euro. Katrin Hillgruber hat den Roman vorgestellt. Zum Ende des heutigen Büchermagazins in die nähere Welt. Ohne Menschen wie Hubert Ettel wäre die Kulturlandschaft im Osten Bayerns, im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz eine andere. Als Mitbegründer und langjähriger Leiter des Lichtung Verlages hat er viel für die Vermittlung der Literatur aus der und über die Region getan. Vor einigen Jahren hat Hubert Ettel die Verlagsgeschäfte abgegeben. Den Büchern ist er als Autor treu geblieben. Ein Thema, das ihn seit langem beschäftigt, ist der Glaube und damit auch der Sinn des Lebens. Er erzählt schreibend von der eigenen Suche, befragt Theologie und Naturwissenschaft und stellt überhaupt viele Fragen. In diesen Tagen in der Passionszeit haben wir mit Hubert Ettel in Viechtach gesprochen. Willkommen auf dem Divan und zunächst die Frage, warum wollen Sie gerne von der eigenen Auseinandersetzung mit der Spiritualität erzählen?
Ja, ich hatte bei meiner eigenen Suche natürlich viele Bücher gelesen und irgendwann als Büchermensch denkt man sich, ach, das wäre vielleicht für mich selber interessant, da so einen Einwurf zu machen in diese Debatte um Glauben, Spiritualität in der heutigen Zeit.
Mit Blick auf sich selbst, Hubert Ettel, sprechen Sie ja von einem zweifelnden Glauben. Ja, den Titel des ersten Buches einmal paraphrasierend aufgegriffen. Sie verkünden in Ihren Büchern keine dogmatischen Lehrsätze. Die Kirchen als Institutionen betrachten Sie kritisch. Es geht Ihnen um den Menschen, um die individuelle Religiosität und damit um eine Vielfalt des Glaubens. Und das steht ja nun auch wiederum in einem Spannungsfeld zu den Lehrsätzen. Was macht denn für Sie diese Perspektive, diesen Blick auf den Menschen spannend?
Ja, also wenn man in die Geschichte blickt, ist natürlich so, dass der Glaube seit den Anfängen der Menschheit eine Rolle gespielt hat. Immer dieser Blick ins Jenseitige oder die Erklärung über Naturgottheiten. Und ich glaube, diese Hoffnung für manche oder diese Prognose, dass der Glaube, dass die Religiosität in der säkularen Welt, in der modernen Welt absterben werde, das hat sich nicht bewahrheitet.
Also die Menschen sind auch immer wieder angetrieben und brauchen eine, ja, auch eine Antwort auf die Frage, was wird nach unserem Tod, oder?
Ja, das ist die Frage nach dem Tod. Und dann natürlich überhaupt gibt es jenseits des Materiellen, der materiellen Welt, da noch eine geistige Kraft, etwas Göttliches, ein Gott. Und das, glaube ich, gehört zur menschlichen Existenz, dies zu fragen. Man kann das natürlich ablehnen oder sagen, nein, das gibt's nicht. Und andere werden immer auf der Suche sein, was ist das und wie ist das im Christentum, von welchem Gott wird da gesprochen und so weiter.
Eine große Frage, die Sie ja auch beschäftigt. Wie blicken wir auf diesen Gott, der einerseits liebevoll sein soll, andererseits aber auch über Jahrhunderte lang böse und strafend war? Das ist ja ein Spannungsfeld, was ja auch sehr beschäftigt, oder?
Ja, das kommt natürlich daher, dass ich in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, ich bin ja sozusagen in einer typisch bayerisch-katholischen Familie aufgewachsen, war selber Ministrant viele Jahre, wollte Priester werden. Und in diesen 50er und 60er Jahren war das Gottesbild, das christliche Gottesbild eben geprägt von diesen gegensätzlichen, der liebende, der barmherzige Gott, der versöhnliche Gott und auf der anderen Seite der strafende Vergeltungsgott. Und für mich persönlich war das ein Kernpunkt meiner Auseinandersetzung mit meiner eigenen religiösen Vergangenheit. Und ja, ich kann es vielleicht kurz so sagen, ich habe Abschied genommen von diesem strafenden Gott, weil ich glaube, dieses Gegensätzliche, dieses Gottesbildes ist nicht vereinbar.
Hubert Ettel, Sie befragen auch in Ihrem neuen Buch Theologie und Naturwissenschaft ebenso die Philosophie-Positionen etwa von Denkern wie Jürgen Habermas, Hans Jonas und anderen. Und Sie blicken kritisch auf die Entwicklungen in unserer Moderne, etwa auf das Atomzeitalter und auf die rapide Erwärmung der Erde, ebenso auf die Datensammelwut im Zuge der Digitalisierung. Sie erzählen etwa von den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe im Bayerischen Wald. Dieser Tage haben wir an das Kernkraftunglück in Fukushima gedacht. Inwiefern spielt für Sie da der christliche Glaube eine Rolle? Was kann er da eröffnen?
Also ich glaube, diese Probleme, die entstanden sind mit der Ausnutzung der Erde oder das an die Grenzen kommen, hängt damit zusammen mit einem mechanischen Weltbild, das natürlich die Natur, die Erde als ja zum Ausnutzen betrachtet. Und eine neue Spiritualität, so meine Hoffnung, könnte vielleicht helfen, neben dieses mechanische Weltbild zu treten und ja, die Grenzen zu achten, ein neues Verhältnis zu bekommen zur Erde, zum Planeten. Aber die christliche Tradition selbst steht in dieser alten Tradition des Ausnutzens. Also macht euch die Erde untertan. Das wird zwar heute anders übersetzt, diese Bibelstelle, aber in der Geschichte war sie natürlich auch dazu da, dieses Beherrschende, Ausnutzende, Ausbeuterische zu unterstützen.
Sie schreiben über den Glauben, über Spiritualität. Sie schreiben nicht über die Kirche oder allenfalls am Rande über die Kirche. Die Kritik an Gottes irdischem Personal wäre, glaube ich, Gegenstand eines eigenen langen Gespräches. Sie schreiben einmal Hubert Ettel einen Gedanken des Religionssoziologen Peter Berger aufgreifend: Das Glaubensleben ist heute ein Glaubensleben von großen und kleinen Ketzern. Gibt es denn Freiheit im Glauben?
Ja, ich glaube, die Freiheit im Glauben war nie so groß wie heute. Aber ich beziehe mich da natürlich auf Europa oder Nordamerika. Es gibt natürlich viele Länder, in denen keine Freiheit des Glaubens besteht. Aber wenn ich von der Freiheit des Glaubens spreche, dann glaube ich, ist es in Europa der Fall. Jeder kann sich seinen Weg suchen, was und wie er glaubt. Und mit dieser Situation müssen die Institutionen, also die Kirchen, zurande kommen. Und ich glaube, sie kommen immer noch nicht zurande mit dieser Vielheit des Glaubens.
Ein Einwurf eines Laien. Hubert Ettel, Publizist und langjähriger Verleger des Lichtung Verlages aus Viechdach, im Gespräch auf dem Divan. Seine Bücher erscheinen im Regensburger Pustet Verlag, zuletzt der Band Abenteuer des Glaubens, Erkundungen in unwegsamem Gelände. Vor einem Jahr wurde im Zuge der Corona-Pandemie der erste Lockdown verhängt. Im Augenblick sind wir am Ende der zweiten Schließrunde, nicht wissen, wie es weitergeht. Die Oberpfalz und der Bayerische Wald gehören zu den stark von der Pandemie betroffenen Regionen. Das hat auch Folgen für die Kultur. Sie selbst, Hubert Ettel, müssen nicht von den Büchern leben, aber sie kennen viele Autorinnen und Autoren, die auf Lesungen und den dortigen Bücherverkauf angewiesen sind. Was erleben Sie? Wie groß sind die Einschnitte für Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Region?
Also die Einschnitte sind zum Teil schon sehr gravierend, weil jeder, der praktisch im Literaturbetrieb, im Verlagswesen tätig ist oder war, der weiß, dass abgesehen von Bestseller-Autoren ist das Lesehonorar für Autoren, selbstständige Autoren, sehr wichtig. Und auch in kleinen Verlagen ist natürlich diese Öffentlichkeit, die durch Lesungen geschaffen wird, immer wieder ist bedeutend. Und wenn das wegbricht, ist es für die Autoren also jetzt einkommensmäßig schon sehr negativ.
Wie groß ist Ihre Sorge um die Kultur im Osten Bayerns überhaupt?
Ja, ich glaube oder ich hoffe, dass sozusagen ab Sommer die Kultur, die Lesungen, dass das wieder möglich sein wird. Vielleicht anfangs noch mit gewissen Einschränkungen, aber ja. Ich hatte zum Beispiel meine erste Lesung jetzt für den 5. Mai ausgemacht hier im Bayerischen Wald. Da zweifle ich momentan stark daran, ob das möglich sein wird.
Hubert Ettel, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Fehlt eine noch im Divan auf Bayern 2, unsere Taxlerin Walli. Heute hat sie einen religiös sehr musikalischen Gast dabei. Mehr verrate ich nicht. Nur noch die Auflösung des Rätsels vom vergangenen Sonntag. Gesucht war Medea. Bei der Verlosung gewonnen hat Benjamin Braun aus Berlin. Glückwunsch, Ihr Lieblingsbuch aus der vergangenen Sendung ist auf dem Weg. Und nun, neue Fahrt, neues Glück.
Seid gesegnet, ihr lieben Leute. Und denkt an meine Worte. Die Magister und Prälaten haben die Gerechtigkeit Gottes verlassen.
Hey, bin die Walli, brauchen Sie ein Taxi?
Der Mensch sollte alle seine Werke zunächst in seinem Herzen erwägen, bevor er sie ausführt.
Also solange sie nur erwägen, ist sie nur mein Leberkäse zusammen, gell?
Dein Leberkäse sei deine Medizin und deine Medizin sei dein Leberkäse.
Schmeckt irgendwie komisch halt. Wie aus Pappe. Bah, wohin will man?
Nach Bamberg. Dort habe ich zur Vespa meinen nächsten Auftritt.
Na, die Fahrt lohnt sie. Merci. Der Auftritt ist bestimmt vor vollem Haus.
Na, hoffentlich. Dann geht's weiter nach Würzburg und nach Mainz.
Sie kommen ja ganz schön rum.
Ja, durchaus. Ich bin gern auf Lesereise. Ach, die Semi war echt gut gegen den ersten Hunger. Die Leiter, die fahren ja total auf ernene Predigten ab. Das hat man gemerkt. Aber meistens können die Gräslein den Acker nicht begreifen, aus dem sie sprießen.
Und was sagen die Kirchenoberin dazu?
Bücher schreibe ich auch noch.
Und da stehen sie sich. Obwohl ich nicht mal Latein kann.
Sie trauen sich was. Ich mache einmal Musik und das kann denen gefallen.
Wissen Sie, die Zungen der Priester sind stumm beim laut rufenden Posaunenschall der Stimme des Herrn. Ihren Predigten fehlen die Lichter, wie wenn die Sterne nicht leuchten.
Die sollten nur kein Meister vom Himmel gefallen.
Und erst die Bischöfe, der König, der Papst. Dann muss eben unser eine sagen, wie es ist.
Und wie ist?
Kein Halt für die Kirche. Ekelhafter Reichtum. Geiz. Eitelkeiten. Herrschsucht.
Erzähl's was Neues.
Sei Sonne durch deine Lehre. Sei Mond durch deine Anpassungsfähigkeit. Sei Wind durch straffe Führung. Luft durch deine Milde. Feuer durch die schöne Rede deiner Unterweisung.
Haben Sie schon mal dran gedacht, einen eigenen Fernsehkanal aufzumachen? Sie hätten traumhafte Einschaltquoten.
Ich habe Visionen, wenn Sie das meinen.
Und dann müssen Sie zum Arzt gehen.
Ach, der kann einer alten Heilpraktikerin nichts mehr beibringen.
Oh, mein Bauch. Ich glaube, ich habe den Leberkäse nicht verdrungen.
Wenn Magen und Blase zu viele Speisen bekommen, verursachen sie im ganzen Leibe einen Sturm der bösen Säfte.
Ach, ist mir schlecht. Entschuldigung. Oh.
Hier, probieren Sie Darmscharm aus meiner Kräutertee-Genussmanufaktur. Eine Tasse vor dem Schlafengehen.
Darmscharm? Das Zeug hilft.
Mit Gottes Hilfe? Halleluja. Was für ein erbauliches Lied. Nur der Teufel kennt keine Musik.
Und wer war heute zu Gast im Taxi von Solomon Book? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk, Divan 81011 München oder per E-Mail an divan@bayern2.de. Alle Angaben zu den Büchern der heutigen Sendung gibt's im Netz. Nils Beindker verabschiedet sich im Namen des Teams dieser Sendung. Einen schönen Sonntag.